SWR 2 Lesenswert Magazin.
Dazu begrüßt sie heute Katharina Borchert. Asiatische und quasi-asiatische Literatur, die schauen wir uns heute an. Einen Thriller aus Korea, ein Märchen aus Japan und eine Dystopie. Außerdem Science-Fiction aus China. Die Autorinnen und Autoren heißen Zhong Yu Zhong, Yoko Ogawa, Ryu Murakami und Qixin Liu. Außerdem spreche ich mit Heinrich Steinfest über den schlaflosen Cheng, seinen neuen Krimi um den chinesischstämmigen Ermittler Markus Cheng. Und ich empfehle eine kleine literarische Erkundung der japanischen Stadt Kanazawa, die Harald Meyer zusammengestellt hat. Die Musik dazu kommt vom Album Ming Principle von der gleichnamigen Band. Krimis aus Fernost erleben bei uns gerade einen Boom. Japan führt die Liste traditionellerweise an, aber auch Geschichten aus Korea werden immer häufiger gelesen. Und Soo Kim etwa erzählt aktuell vom organisierten Verbrechen in Südkorea und Jung-hyuk Kim schickt einen Deleter los, jemanden, der alles vernichtet, was Verstorbene so hinterlassen. Bekannte Autoren in Korea, am allerbekanntesten aber ist wohl Jong Yu Jong, eine Autorin, die gerne Familientragödien aufdröselt. So auch in ihrem neuesten Thriller, Der gute Sohn. Was es mit diesem Sohn auf sich hat, erklärt uns nun Frank Rumpel.
Überall ist Blut. Und der 25-jährige Yu-Jin, der da morgens in seinem Bett aufwacht, hat zunächst keine Ahnung, woher es stammt. Er folgt den blutigen Fußspuren bis in die Küche im Untergeschoss. Dort findet er seine Mutter mit durchschnittener Kehle. Doch ist der Ich-Erzähler in Jong Yu Jongs Roman Der gute Sohn ob des grausigen Funds nicht wirklich erschrocken, eher verwirrt und versucht sich zunächst an halbseidenen Thesen. Einbrecher könnten sie umgebracht haben, womöglich war es sogar Selbstmord. Doch die Indizien, das muss er sich eingestehen, deuten allesamt auf einen Täter, ihn selbst. Allein, er kann sich nicht daran erinnern und auch ein Motiv für die Bluttat bekommt er nicht zu fassen. Ihm fehlt zudem die Zeit, lange darüber nachzudenken. Sein Adoptivbruder hat sich angekündigt, die Mutter hatte diesen nachts zu erreichen versucht. Also beschließt Yu-Jin erstmal die Leiche zu verstecken und die Wohnung zu reinigen. Ein realer Fall inspirierte die südkoreanische Autorin zu diesem Roman. Ein junger Mann hatte seine Eltern ermordet und schaffte es, die Tat einige Zeit zu vertuschen, indem er sich ganz normal verhielt. Jong wollte wissen, was für ein Mensch zum Mord an der eigenen Mutter fähig ist. Sie beschäftigte sich intensiv mit dem Thema, um es schließlich in einem Roman zu verarbeiten. Allerdings sei es, sagte sie im Interview, alles andere als einfach gewesen, sich in einen solchen Menschen hineinzudenken, ihm eine eigene Stimme zu geben. Zweimal schrieb sie den Roman neu, tastete sich in jeder Version näher an ihn heran und war erst im dritten Anlauf mit dem Ergebnis zufrieden.
Es war weniger die Stimme als der Blickwinkel des Protagonisten, der aus meiner Sicht in den ersten Versionen einfach nicht gestimmt hat. Für mich war klar, wenn ich diesen Roman in der ersten Person schreiben wollte, würde ich mental in die Rolle eines Psychopathen schlüpfen, mir dessen Einstellungen, auch dessen Blick auf die Welt zu eigen machen müssen. Doch das gelang mir zunächst nicht richtig, weil ich ja ein normaler Mensch bin. Es war schwer für mich und dauerte lange. Wenn ich es nicht geschafft hätte, die Welt aus dem Blickwinkel eines Psychopathen zu sehen, hätte ich diesen Roman auch nicht schreiben können.
Jong kommt ihrem Protagonisten wirklich nahe, lässt ihn so unbedarft und verletzlich klingen, dass es zunächst schwer ist, das Monster, den Killer in ihm zu sehen. Protagonist Yu-Jin war in seiner Jugend ein guter Schüler und Leistungssportler, doch musste er seine vielversprechende Schwimmerkarriere aufgeben, als die Anfälle kamen. Seine Tante, eine Psychiaterin, diagnostizierte bei ihm Epilepsie. Fortan musste er Medikamente nehmen, die ihn in Watte packten. Frei fühlte er sich nur, wenn er sie absetzte. Das hatte er einige Tage vor dem Mord an seiner Mutter getan. Von ihr war er stets abhängig. Sie kontrollierte ihn auf Schritt und Tritt, schrieb auch dem 25-jährigen Studenten noch vor, um 21 Uhr zu Hause zu sein und auf keinen Fall Alkohol zu trinken. Selbst nach ihrem Tod sitzt ihm die Stimme der Mutter noch im Nacken. Unklar ist zunächst, wie viel dieser Yujin über sich selbst weiß, zumal er sich im Lauf des Romans als extrem unzuverlässiger Erzähler entpuppt, der im einen Moment ganz rational klingt und im nächsten sagt:
Ein normaler Mensch lügt angeblich im Durchschnitt 18 Mal pro Stunde. Aufgrund meiner Schwäche in Sachen Ehrlichkeit müsste ich über dem Durchschnitt liegen. Darum bin ich dabei auch so geschickt und kann jede beliebige Geschichte glaubhaft erzählen.
Mühsam klaubt Yujin nach dem Mord die Erinnerungssplitter zusammen, die sich da allmählich aus seinem Unterbewusstsein lösen. Dazu trägt auch ein Tagebuch seiner Mutter bei, das er in ihrem Zimmer findet. Darin dokumentierte sie über die Jahre penibel sein Verhalten. Zum ersten Mal liest Yujin dort, dass er gar nicht an Epilepsie leidet, die Pillen vielmehr dazu dienten, den Psychopathen in ihm in Schach zu halten.
Mein Körper wird ganz still. Mein Hinterkopf dröhnt nicht mehr. Atem und Herz beruhigen sich. Der Klumpen in meinem Magen löst sich auf. Meine Sinne schärfen sich. Ich habe das Gefühl, die ganze Welt liegt mir zu Füßen. Alles ist nun möglich.
Die 1966 geborene Jong Yu-jong ist in Südkorea eine ziemlich bekannte Autorin, die bei Lesungen auch Fußballstadien füllt. Mit Der gute Sohn gelang ihr der internationale Durchbruch. Der Roman wurde in bisher 12 Sprachen übersetzt. Jong lässt ihren Protagonisten im Präsens erzählen, schafft so Unmittelbarkeit. Dazwischen montiert sind Erinnerungen an zentrale Ereignisse und die Tagebucheinträge der Mutter. Dadurch gewinnt nicht nur Yujin an Tiefe, sondern auch seine Mutter. Was zu Beginn noch nach Überbehütung aussieht, entpuppt sich bald als Überforderung, als verzweifeltes, familiäres Einhegen eines Wesens, das ihr im Grunde fremd ist. »Einer wie du«, sagt sie einmal, »sollte nicht am Leben sein.« Harter Stoff also, den Jong in ihrem Roman da minutiös und spannend entwickelt, indem sie Schicht um Schicht ihrer schillernden Hauptfigur freilegt, immer neue Facetten hinzufügt, sie immer deutlicher zutage treten lässt. Das Umfeld, in dem sich Yujin bewegt, ist eine gesichtslose, nur teilweise bewohnte Retortenstadt am Meer. Ein Umfeld, das, wie schon die Szenerie im Vorgängerroman »Sieben Jahre Nacht«, vage und schemenhaft bleibt, jedoch die Konzentration auf die Figuren fördert. Sie wolle, sagte Jong in einem Interview, dass einem beim Lesen etwas aus unserem Unbewussten streift, etwas von unserer monströsen Seite. Das ist ihr in diesem komplexen und zupackend erzählten, in seiner Radikalität beklemmenden Roman hervorragend gelungen.
Frank Rumpel besprach »Der gute Sohn«, den neuen Kriminalroman von Jong Yu-jong. Aus dem Koreanischen von Kyung-hae Flügel, erschienen im Unionsverlag. Eine Villa am Rande eines Kurorts mit einem verwunschenen Garten und einer hohen Mauer drumherum. Schon sind wir mitten im neuen Roman von Yoko Ogawa. Eine typische Szenerie in Ogawas Werken, so ein Schutzraum inmitten der Welt. In diese Villa hat sich eine Mutter mit ihren drei Kindern zurückgezogen, denn ihre jüngste Tochter starb, nachdem ein böser Hund ihr übers Gesicht geschleckt hat. In der Villa wollen sie ihr früheres Leben vergessen und die Kinder geben sich neue Namen. Sie nennen sich Opal, Achat und Bernstein. Klingt märchenhaft, ist es auch. Augenblicke in Bernstein heißt Yoko Ogawas neuer Roman und die Kritikerin und Japanologin Isabella Akuchi hat ihn gelesen. Guten Tag, Frau Akuchi.
Guten Tag, Frau Borchardt.
Knapp 7 Jahre bleiben Mutter und Kinder in dieser Villa, die einst auch der Vater bewohnt hat. Der war Verleger und deswegen gibt es in diesem Haus auch noch eine ganze Menge Enzyklopädien, die er früher einmal herausgegeben hat. Damit beschäftigen sich die Kinder, oder? Was tun sie noch?
Ja, sie entwickeln ganz viele fantastische, sehr fantasievolle Spiele und sie sind auch sehr kreativ im Ausdenken von Geschichten. Es ist dann aber vor allem ein wichtiger Aspekt, dass der Bernstein, das mittlere Kind, eine Augenkrankheit entwickelt. Also er sieht nur noch Schlieren im linken Auge. Und die Mutter kommt aber nicht auf die Idee, jetzt die Isolation der Kinder aufzuheben und mit ihm mal zum Augenarzt zu gehen, sondern sie ist überzeugt, dass die kleine verstorbene Schwester das ist, die sich im linken Auge des Sohnes zeigt. Und er glaubt das dann auch und fängt an, diese Schwester, die er eben meint, in seinem Auge zu sehen, zu zeichnen. Und zwar nutzt er die Enzyklopädien seines Vaters, um auf die Ränder der Seiten so eine Art Daumenkino zu zeichnen. Er malt also die kleine Schwester in Aktion und diese Daumenkinos sind dann ein Trostmittel für die Mutter, die eben um ihr totes Kind trauert. Und sie kann sich diese Daumenkinos immer wieder anschauen und hat das Gefühl, ihre kleine Tochter ist wieder am Leben.
Eine kleine Tochter im Daumenkino, das klingt sehr, sehr poetisch. Aber die Frage ist natürlich auch, ist das jetzt alles Poesie oder steckt im Rückzug dieser Familie nicht auch ein bisschen Wahn? Denn die Mutter, die redet ihren Kindern ja auch andauernd ein, auch sie könnten vom bösen Hund geholt werden, also wie ihre kleine Schwester.
Ja, es ist absolut wahnhaft. Allerdings ist es irgendwo auch ein positiver Wahn, zumindest wie die Autorin ihn hier uns sozusagen verkauft. Denn man muss wissen, dass Yoko Ogawa zur sogenannten Moratoriumsliteratur gehört, wie die Japanologin Lisette Gebhardt schreibt. Und Moratoriumsliteratur hat sich so in den 80er Jahren in Japan entwickelt. Auch Murakami und Banana Yoshimoto werden dazu gezählt. Da geht es um Protagonisten, die eigentlich sich der Gesellschaft verweigern, die sich beispielsweise verweigern, erwachsen zu werden oder auch der japanischen Leistungsgesellschaft verweigern. Und das ist immer mit so einer auch Nostalgie nach einer Art Fantasievergangenheit verbunden und nach geschlossenen, geschützten Räumen wie eben so einer Zaubervilla. Und hier ist es ganz klar, dass die Mutter eigentlich sich und die Kinder den Gefahren der Welt verweigert. Also und sie verweigert den Kindern auch das Heranwachsen. Sie möchte nicht, dass die Kinder ihr entgleiten. Sie hat eben schon dieses eine Kind verloren. Und auch wie sie die Augenkrankheit des Sohnes umdeutet, ist im Grunde eine sich dessen verweigern, dass das Kind erkranken könnte. Durch diese Verweigerung entsteht aber eben auch etwas Wunderschönes, nämlich diese Daumenkinos, die ein wahres Kunstwerk sind. Von daher ist dieser Wahn auf der einen Seite unheimlich, aber auf der anderen Seite eben auch sehr poetisch und ja auch sehr ansprechend.
Zur Poesie des Romans gehört ja auch, dass diese Geschichte also einerseits zeitlos angelegt ist, aber auch irgendwie ortlos, ne? Also aufgrund der Hauseinrichtung würde ich mal auf 20. Jahrhundert tippen, aber dann kommt eben auch irgendwann ein Hausierer vorbei, den ich als Figur eher so im 18., 19. Jahrhundert sehen würde. Aber der fährt dann wieder Fahrrad und verkauft dann auch Konservenbüchsen, also eher wieder 20. Jahrhundert. Das ist so ein Zeitmix und man kann außerdem auch gar nicht genau sagen, wo der Roman eigentlich spielt, oder?
Ja, es ist tatsächlich eher eine Märchenwelt, die sie kreiert. Und es ist auch eine sehr stark westlich geprägte Märchenwelt. Und ich glaube, dass Yoko Ogawa sich damit auch eben verweigert, einen gesellschaftskritischen Roman zu schreiben. Sie packt das Ganze in so eine süßlich-kitschige Märchenwelt und verhindert dadurch, dass man den Roman irgendwie politisch lesen könnte oder sozialkritisch lesen könnte, sondern es geht ihr einfach darum, die Innerlichkeit ihrer Figuren zu zeigen, ihr Seelenleben so ein bisschen auszuleuchten. Und es geht nicht darum, das wirkliche Japan zu zeigen und auch nicht ein wirkliches westliches Land, sondern sich in einen geschützten Fantasieraum zurückzuziehen. Das Ganze ist auch oft sehr kitschig und süßlich. Also die Welten, die sie kreiert, stoßen einem auch oft auf als klischeehaft und sehr naiv. Und gleichzeitig durchbricht sie das aber immer wieder mit leichten Gruselelementen oder mit so einer unterschwelligen Unheilsstimmung.
Später dann lebt Bernstein, also eines der Kinder, die Hauptfigur in diesem Roman im Grunde, in einer Seniorenresidenz. Da ist er dann schon ziemlich alt. Damit wird nochmal eine andere Zeitebene in den Roman eingezogen, also so eine Art Gegenwartsebene. Aus den Jahren im verwunschenen Haus hat er sich eigentlich nie wirklich befreien können. Er hat eigentlich nie wirklich ein Bein an den Boden bekommen in der Realität im Grunde. Diese Gegenwartspassagen werden aus der Sicht einer betagten Mitbewohnerin geschildert. Wie passen denn diese Passagen zur Geschichte von den Kindern in der Villa?
Also ich fand das an sich sehr schön und sehr stimmig, weil es gibt nochmal so eine interessante Außensicht auf diesen Bernstein, der sich eben nie wirklich in der Außenwelt zurechtgefunden hat. Und gleichzeitig ist diese ältere Dame, die ihn da so freundschaftlich begleitet, auch eine ganz interessante Figur, denn sie ist eine ehemalige Begleitpianistin und hat deshalb ein ganz feines Gefühl für andere Menschen und wie sie sozusagen aus denen ihre Stimme herauskitzelt und sie eben begleitet, beispielsweise auf dem Klavier, ohne zu dominant zu sein, ohne sie zu übertönen. Und deshalb fand ich das eigentlich sehr schön komponiert, wie da eben nochmal so ein ganz anderer Aspekt und nochmal eine ganz andere Figur hineingewoben wird.
Eigentlich auch ein ganz hübscher Spiegel fällt mir jetzt gerade ein zur Kindergeschichte, da ja auch in der Kindergeschichte der Bruder Achat immer das Harmonium spielte und die Geschwister beim Spielen und Singen und Tanzen begleitete. Also mir haben viele poetische Elemente sehr gut gefallen. Ich fand da immer wieder ein starkes Funkeln im Text, weil aber weder äußerlich noch psychologisch besonders viel passiert, habe ich mich zwischendurch passagenweise auch ziemlich gelangweilt. Also beides. Ging Ihnen das auch so?
Also das Buch hat tatsächlich Längen. Also gerade so in der letzten Hälfte sind mal Passagen, wo man wirklich denkt, hier wäre ein bisschen Raffung gut. Aber dieses wenig Psychologisieren hat mich nicht gestört. Es geht ja, Ogawa, in diesem Buch nicht darum, ein Psychogramm von Kindern zu zeichnen, die eben in der Isolation aufwachsen. Das wäre ihr viel zu banal. Was sie eigentlich interessiert, ist, so einen Seelenzustand zu beschreiben, der ähnlich dem unbewussten Träumen ist. Und wenn man da jetzt zu sehr psychologisieren würde, dann würde das Ganze in so einen, ja, Realismus verfallen. Das wäre natürlich auch sehr spannend, aber es ist überhaupt nicht das, was die Autorin mit dem Buch möchte und was sie auch, finde ich, erreicht. Und es gibt ja so ganz interessante Szenen, wo zum Beispiel die tanzende Schwester beschrieben wird, die eben auf ihren spitzen Schuhen durch den verwunschenen Garten tanzt und gleichzeitig singt der kleine Bruder dazu, und zwar ganz lautlos. Und das hat auf der einen Seite etwas sehr süßlich-kitschiges eben wieder, aber auf der anderen Seite auch so etwas, ja, Unheimliches und auch sehr Eindringliches. Und es sind Bilder, die, finde ich, beim Lesen einem oft aufstoßen. Man weiß nicht so genau, oh Gott, ist das jetzt Kitsch oder ist es doch Kunst? Aber ich habe gemerkt, es beschäftigt einen noch später, wenn man das Buch zur Seite gelegt hat. Es sind Bilder, die wirklich sehr nachklingen, finde ich.
Einige Elemente in diesem Roman fand ich auch ein bisschen erwartbar, muss ich sagen. Also wir hatten es schon über die Schutz- und Rückzugsorte. Die gibt es ja in allen Romanen von Yoko Ogawa. Also ein verstecktes Leben mit Kunst, mit lieben Tieren und sowas. Und natürlich auch ein Leben ohne Schule und mit nur dem allernötigsten Maß an Erwerbsarbeit. Das kann man nun freiheitlich lesen, aber auch eskapistisch verstehen. Ja, also ich fand es vor allem recht erwartbar.
Ja, es sind die typischen Motive dieser Autorin und sie ist sich dem auch sehr bewusst. Also in einem Interview sagt sie auch, dass das eben genau ihr großes Thema ist, so eine abgeschlossene Welt und eben sich da hineinflüchten auch. Und sie sagt aber auch, dass sie eben findet, dass so eine abgeschlossene Welt einerseits einen unfrei macht, aber andererseits gibt es der eigenen Individualität sehr viel Raum, um sich darin zu entwickeln. Und das war wohl auch das, wie sie sagt, was sie mit dieser Geschichte hier ausdrücken wollte, dass die Kinder sich in dieser Gefangenschaft eigentlich sehr frei nach ihren Interessen und nach ihrer Natur auch entwickeln können. Und sie sagt auch, es ging ihr nicht darum, irgendwie diese Mutter zu kritisieren. Diesen Roman kann man eben sehr vielschichtig lesen. Man kann es als so eine Weltflucht lesen, vielleicht auch als eine Feier der Weltflucht, aber man kann das Ganze auch als sehr eindringliche Geschichte eines Wahns lesen und diese Mutter auch durchaus negativ bewerten. Und es ist eben eine sehr, sehr vielschichtige Erzählung und ich finde, sie wühlt einen auch wirklich auf und beschäftigt einen noch lange nach der Lektüre.
Dankeschön, Isabella Akucci. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wir sprachen über den neuen Roman von Yoko Ogawa. Der heißt Augenblicke in Bernstein. Sabine Mangold hat den Roman aus dem Japanischen übersetzt. Erschienen ist er, wie alle Romane von Yoko Ogawa, im Liebeskind Verlag.
Thank you.
Von Japan nach Korea ist es nicht weit. Am besten nimmt man die Fähre von Fukuoka auf der Insel Kyushu nach Busan in Korea. Die Fahrt übers Japanische Meer dauert nur 3 Stunden. Doch die Überfahrt kann man nicht nur in friedlicher Absicht unternehmen. Von Kyushu aus zog in den vergangenen Jahrhunderten auch die japanische Flotte einige Male los, um Korea anzugreifen. Deswegen ist es ganz bestimmt kein Zufall, dass im neuen Roman von Ryu Murakami, nicht zu verwechseln mit Haruki Murakami, ausgerechnet Kyushu überfallen wird. Und zwar von nordkoreanischen Paramilitärs. Eine Dystopie in 2 Bänden, die den Titel »In Liebe, dein Vaterland« trägt. Sabine Grimkowski hat den Doppelroman gelesen.
Ryu Murakamis Roman »In Liebe, dein Vaterland« erschien in Japan bereits 2005 und ist jetzt auf Deutsch von Ursula Gräfe großartig übersetzt in 2 Bänden im Septime Verlag herausgekommen. Er spielt im Jahr 2011, von 2005 aus betrachtet also in naher Zukunft. Japan befindet sich in einer prekären Lage. Die Wirtschaft ist zusammengebrochen, der Yen hat an Wert verloren, Banken gehen pleite, es folgt eine Inflation, die Regierung zieht Privatvermögen ein. 5 Millionen Menschen sind arbeitslos. Im ganzen Land breiten sich riesige Obdachlosensiedlungen aus. Angesichts der desolaten Situation des verhassten Nachbarstaats Japan kommt die nordkoreanische Führungsriege unter Leitung des geliebten Führers Kim Jong-il auf eine glorreiche Idee. Eine sogenannte Rebellenarmee, bestehend aus 9 ranghohen Offizieren, gefolgt von 4 Spezialeinheiten mit knapp 500 Mann, soll in Japan einfallen und die Stadt Fukuoka auf der südwestlichen japanischen Insel Kyushu in ihre Gewalt bringen. Sobald die Invasion geglückt wäre, würden 120.000 Soldaten auf Schiffen anlanden und damit ganz Kyushu in nordkoreanisches Gebiet verwandeln. Codename der Aktion: In Liebe, dein Vaterland. Der Plan ist von der nordkoreanischen Führung strategisch genau durchdacht.
Weder die Amerikaner noch der Süden hätten das Recht, bewaffnete Aufständische auf japanischem Territorium anzugreifen. Die Republik verkündet, dass es sich nicht um einen Angriff der Volksarmee handelt, sondern um einen terroristischen Anschlag meuternder Teile der Armee. Der Süden und die USA sind also draußen. Und da Japan verfassungsrechtlich ebenfalls die Hände gebunden sind, werden die Selbstverteidigungskräfte stillhalten. Blut würde fließen und Städte würden zerstört, doch nur in jenem Land, das einst das Vaterland beherrscht, zahllose Menschen zwangsumgesiedelt und damit die Ursache für die Teilung geschaffen hatte, im verhassten Japan.
9 zu Kampfmaschinen ausgebildete japanisch sprechende Offiziere werden, als Touristen getarnt, von einem Schiff bei Fukuoka an Land gebracht. Bewaffnet verschaffen sie sich Eintritt ins mit 30.000 Menschen voll besetzte Baseballstadion. Dort erklären sie werbewirksam per Lautsprecherdurchsage und Fernsehübertragung, dass sie, das Expeditionskorps Koryo, gekommen seien, um ein neues, friedliches Reich zu errichten. Allerdings würden sie nicht zögern, jeden zu erschießen, der sich ihren Anordnungen widersetzte. Alles läuft wie vorhergesehen. Koryo droht, Ziele in Tokio anzugreifen, falls die Japaner Militär einsetzen sollten. Die japanische Regierung reagiert kopf- und planlos und verhängt, um sich selbst und Tokio zu retten, über Kyushu eine Blockade. Nordkorea hat sich inzwischen von den angeblichen Rebellen distanziert. Aus völkerrechtlichen Gründen können China und die USA nicht in den Konflikt eingreifen. Die Schiffe mit den 120.000 nordkoreanischen Soldaten sind bereits unterwegs und keine Lösung des Problems in Sicht. Dieses Szenario allein ist an Originalität und Dramatik kaum zu überbieten. Aber es kommt noch besser. Parallel zu der politisch-militärischen Geschichte erzählt Ryu Murakami von einer Gruppe extrem gewalttätiger Jugendlicher, die sich unter einer Art Guru in stillgelegten Lagerhäusern in Fukuoka angesiedelt und nichts anderes als Zerstörung im Kopf haben.
Woher dieser Drang zur Zerstörung kam, war unklar. Ohne ein äußeres Ziel richtete man seine Aggressionen gegen sich selbst, die Familie oder die Gesellschaft. Sie ritzten sich, brachten sich um, schlugen oder erstachen ihre Eltern, töteten Menschen, die ihnen nichts getan hatten, setzten Häuser in Brand oder zündeten Bomben. In Ishiharas Gruppe konnten die Jungen durch die Begegnung mit Gleichgesinnten, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten, ihren Zerstörungstrieb etwas kanalisieren. Aber verschwunden war er deshalb nicht.
Hier hat sich ein Gewaltpotenzial zusammengefunden, das nur darauf wartet, endlich zur Tat schreiten zu können. Diese Außenseiter, die die japanische Gesellschaft hassen, werden es am Ende sein, die, Ironie des Schicksals, Kyushu von den Nordkoreanern befreien, indem sie Koryos Stützpunkt, Hotel und Lager kurzerhand in die Luft sprengen. Ryu Murakami ist mit »In Liebe dein Vaterland« ein großer Wurf gelungen. Verstärkt durch eingestreute Fakten über Völkerrecht, Terrorismus, historische Okkupationen oder militärische Aktionen erscheint das eigentlich absurde Szenario absolut überzeugend und stimmig. Der Roman ist jedoch keine trockene militärisch-politische Abhandlung, sondern prallvoll mit Leben und Lebensgeschichten. Es treten 70 Personen auf, eigentlich unüberschaubar. Doch Murakami gelingt es, jeder Einzelnen eine Geschichte und eine Persönlichkeit zu geben, sodass man das Personenregister im Anhang kaum in Anspruch nehmen muss. Die Ereignisse werden im Großen und Ganzen chronologisch erzählt, aber durch den ständigen Orts- und Situationswechsel entsteht der Eindruck von Gleichzeitigkeit, ein bewährtes Mittel, um Spannung zu erzeugen. Spannend ist dieser dystopische Politthriller von der ersten bis zur letzten der 950 Seiten. Und gelegentlich auch witzig, was Murakamis feiner Ironie zu verdanken ist. Etwa wenn die harten, auf Linie eingeschworenen Nordkoreaner mit den Annehmlichkeiten eines industriell entwickelten Landes in Form von weicher Unterwäsche oder wohlschmeckenden Alkoholiker Bekanntschaft machen. Empfindlich sollte man als Leser nicht sein und eine niedrige Ekelschwelle wäre von Nachteil. Denn Ryu Murakamis Stil ist plastisch und drastisch. Da spritzen Blut und Gehirnmasse, da quillt Gedärm aus aufgeschlitzten Bäuchen, es wird geköpft und massakriert und sonst noch einiges. Identifikationsfiguren bietet der Roman kaum, ebenso wenig wie irgendeine Botschaft oder Moral, auch wenn am Ende ein kleiner Hoffnungsschimmer aufleuchtet. Man kann ihn lesen als böse Satire auf das uralte Thema von Machterhalt und Machterweiterung um jeden Preis. Spätestens nach diesem packenden, bedeutenden Buch wünscht man Ryu Murakami die gleiche Popularität, die sein Namensvetter Haruki hierzulande schon genießt.
In Liebe dein Vaterland heißt Ryu Murakamis Doppelroman, der auf der japanischen Insel Kyushu spielt. Wozu übrigens auch Kumamoto und Naohiro Takeda gehören, die Partnerstädte von Heidelberg und von Bad Krozingen. Ursula Gräfe hat die beiden Bände aus dem Japanischen übersetzt. Erschienen sind sie im Septime Verlag. Sie hörten dazu eine Rezension von Sabine Grimkowski. Ein literarischer Streifzug durch Kanazawa. Dazu lädt Harald Meyer in seinem neuen Buch ein. Dieses Buch möchte ich ganz kurz vorstellen. Denn Kanazawa auf der Hauptinsel Honshu ist ein literaturhistorisch sehr interessanter Ort. Viele Autoren lebten für einige Zeit in der Stadt, die einstmals zu den größten in Japan zählte. Von den vielen Texten, die in oder über Kanazawa geschrieben wurden, zeugen heute über 100 große und kleine Monumente in der Stadt. Es gibt dort also einiges zu sehen und Harald Meyer nimmt den Leser in mehreren Kapiteln mit auf mehrere literarische Spaziergänge. Dabei steht die Stadt zentral, nicht aber die zitierten Autoren. Diese werden knapp und vor allem in ihrem Bezug auf Kanazawa vorgestellt. Da wandert man mit Inui Yuki durchs Vergnügungsviertel, besucht mit Inui Yasushi die Oberschule und hält mit Mishima Yukio nach UFOs Ausschau. Harald Meyer nennt stets die Familiennamen zuerst. Er zitiert ausgewählte Textpassagen und reichert das Ganze mit 66 Abbildungen an. Größtenteils Fotos aus der Stadt, die er selbst gemacht hat. Der Band Literarischer Streifzug durch Kanazawa nimmt Leserin und Leser also mit auf einen Ausflug. Das kann der Japanologe Harald Meyer, der nicht nur Bücher schreibt, sondern auch Reiseführer ist. Dass er deshalb immer von wir und uns und in Bezug auf die Autoren sogar von unseren Sprachkünstlern spricht, wäre verzichtbar gewesen. Außerdem fehlt ihm das literaturkritische Vokabular, um die ausgewählten Lesepassagen wirklich präzise zu beschreiben und einzuordnen. Eine schöne Idee ist dieser Band dennoch. Er lädt ein in eine Stadt, die sicherlich nicht jedem bekannt ist. Mit Harald Meyers Buch kann man im Geiste hindurch flanieren und sich zu weitergehender Lektüre inspirieren lassen. Oder vielleicht sogar zu einer Reise nach Kanazawa. Literarischer Streifzug durch Kanazawa heißt Harald Meyers Buch. Erschienen ist es im Judizium Verlag, einem Verlag, der sehr viel Japanisches und Japantheoretisches verlegt. Neuer Cheng ist erschienen, ein neuer Roman um Privatdetektiv Markus Cheng, Sohn chinesischer Eltern, aber geboren und aufgewachsen in Wien. Dort hatte er viele Jahre lang eine Detektei, bis ihm Wien und Österreich überhaupt zu viel wurde und er ins ruhigere Stuttgart umgezogen ist. Inzwischen aber ist er zurück in der Stadt Wien, die er trotzdem irgendwie zu meiden scheint. Denn für seinen neuesten Fall ist er viel unterwegs. Auf Mallorca, in London und in Island. Die Verwicklungen sind enorm. Vielleicht nur so viel. Im Zentrum der Story steht ein mittels asiatischer Kampfkunsttechnik, Dim Mak, ausgeführter Mord an einem Schauspieler, durch den wiederum ein Synchronsprecher bestraft werden soll. Es ist Markus Chengs fünfter Fall, erfunden und ausfabuliert von Heinrich Steinfest, und der ist nun zum Gespräch aus Stuttgart zugeschaltet. Das freut mich sehr. Guten Tag, Herr Steinfest.
Ja, hallo, grüß Gott.
2010 erschien der vierte Cheng-Band und der hieß Batmans Schönheit. Es sollte Chengs letzter Fall sein, so drohte der Untertitel, und am Ende war Cheng wirklich weg. Aber im letzten Kapitel hieß es eben doch, irgendwann wird Cheng zurückkehren. Und jetzt ist er wieder da, nach 9 Jahren Pause. Herr Steinfest, wie und warum kam er zu Ihnen zurück?
Na, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. So ging es mir schon mit dem ersten Cheng. Also ich hatte nie eine Serie geplant. Ich habe Mitte der 90er diese Figur entworfen, oder diese Figur hat sich sozusagen bei mir vorgestellt. Und nach dem ersten Roman sollte da eigentlich Schluss sein. Und ich habe auch dann ganz andere Romane geschrieben. Es kam dann ein zweiter Roman, der eben in Stuttgart spielt. Ich habe die Figur quasi mitgenommen in die neue Heimat. Und der dritte Cheng, da war ja dann wieder viel Pause dazwischen, und eben andere Romane, auch nicht Kriminalromane. Das war dann praktisch die Vollendung einer Trilogie. Und der vierte Teil war gewissermaßen geplant als Appendix zu dieser Trilogie. Aber okay, war dann auch ein ganzer Roman und sollte Schluss sein, aber in diesen vergangenen 10 Jahren immer wieder bei Lesungen habe ich doch immer wieder Leser meiner Bücher und vor allem eben auch Anhänger dieser Reihe darauf angesprochen, was denn mit dieser Figur sei, auch mit seinem Hund, habe ich gleich gesagt, der ist ja eigentlich tot, aber dann haben die Leute gesagt, egal. Und tatsächlich war jetzt, glaube ich, Zeit, diesen fünften Roman zu schreiben, weil diese Figur mich eben wirklich mein ganzes Leben lang begleitet hat, eben nicht als Serienheld, aber doch als eine Figur, die eben in diesen 20 Jahren immer wieder mal aufgetaucht ist und natürlich auch meine schriftstellerische Entwicklung dokumentiert. Das sind ja doch Romane, die auch sehr unterschiedlich sind.
Markus Cheng, den kennen Krimileser inzwischen seit genau 20 Jahren. 1999 erschien der erste Cheng-Roman. Inzwischen ist der Privatdetektiv 56 Jahre alt. Er isst kein Fleisch mehr, er trinkt kaum noch Alkohol und er ist schlaflos. Der schlaflose Cheng heißt jetzt der neue Roman. Wie hat er sich denn mit den Jahren verändert und vielleicht auch entwickelt? Mit Ihnen zusammen vielleicht auch?
Ja gut, also er ist jetzt kein alter Ego, aber ich könnte fast sagen, er ist ein alter Ego meiner stilistischen Verwandlung, die doch stärker auch in Richtung auf das philosophische, auf das poetische Moment auch im Kriminalroman Wert legt und sich auch, glaube ich, mehr Zeit lässt. Der erste Cheng-Roman hat fast comicartige Züge, während ich denke, der letzte doch mehr in die Richtung eines Bildungsromans, aber auch natürlich eines Abenteuerromans geht. Und ein wichtiger Aspekt ist auch die Vergesslichkeit dieser Figur. Also er tut sich ja mitunter auch schwer, sich an seine alten Fälle zu erinnern. Er leidet so an einer Art retroaktiver Hemmung, die also bedeutet, dass zwar das zuletzt Zurückliegende für ihn ganz klar da ist, aber die Vergangenheit doch immer auch wieder in einem Nebel liegt und er sich auch diese Auseinandersetzung mit den Details seiner Vergangenheit und dieser Vergesslichkeit eine Rolle im Roman spielt.
Cheng ist ja in Wien aufgewachsen. Seine Eltern, die kamen aber aus China. Deswegen sieht er eben aus wie ein Chinese und wird auch immer für einen solchen gehalten. Warum kann er eigentlich damit nichts anfangen?
Der Cheng ist jemand, der davon ausgeht, dass die entscheidende Prägung des Menschen durch den Ort erfolgt. Für ihn ist diese Abstammung nicht wirklich von Bedeutung. Für ihn ist dieses Aufwachsen, diese Menschwerdung an einem Ort, die ist durch Wien definiert. Das beginnt ja eigentlich schon auch mit seinen Eltern, die aus China ungewöhnlicherweise nach Österreich gehen, weil sie große Freunde des Walzers sind. Ja. Und er sagt ja selbst, er hat manchmal das Gefühl, dass er aus einer Walzerdrehung heraus geboren wurde, ist aber natürlich jetzt in seinem Leben damit konfrontiert, aufgrund eben des Äußerlichen, immer wieder natürlich mit dem Asiatischen und Chinesischen assoziiert zu werden. Und ja, er ist ein bisschen sauer, wenn er auf dieses Asiatische angesprochen wird.
Er kann auch kein Chinesisch, er war auch nie da, er beschäftigt sich nicht mit chinesischer Sprache, Kultur, Tradition oder so etwas. Trotzdem formuliert er gerne so Weisheiten, also wie zum Beispiel die, dass, ich zitiere mal so aus dem Kopf, manche Erkenntnisse nur möglich werden, indem man sie gerade nicht denkt. Ja? Oder als Detektiv zum Beispiel drängt er sich den Fakten nicht auf, das ist so sein Ermittlerprinzip, sondern er wartet so lange, bis sie zu ihm kommen. Also mir scheint manchmal, ihr Cheng ist asiatischer, als er selbst sein will. Schieben Sie ihm da heimlich vielleicht auch so eine Weisheit unter, die auf uns so fern östlich wirkt?
Naja, aber das ist ja, was er beklagt, wenn solche Weisheiten also in diese Art und Weise interpretiert werden. Also ich glaube, er würde sich vielleicht eher dem französischen Surrealismus hier verwandt fühlen oder eben der österreichischen Tradition des essayistischen Stils und es für lächerlich empfinden, dass alles, was als Weisheit daherkommt, so mit einer asiatischen Färbung interpretiert wird. Also darüber kann er nur lachen. Und aber klar, wenn er so etwas sagt und dann eben mit seinen Gesichtszügen, dann kommt es eben zu diesen Missverständnissen, die ihm aber schlichtweg auf die Nerven gehen.
Sie bringen Ihren Markus Cheng aber trotzdem auch immer wieder mit Asiatischem in Kontakt. Also in diesem neuen Roman, Der Schlaflose Cheng zum Beispiel, mit einem Mord an einem Schauspieler. Und dieser Mord basiert auf der chinesischen Dim-Mak-Kampftechnik, die es wirklich gibt. Da dachte ich, ob Sie, Herr Steinfest, Ihren Markus Cheng auch kulturell so ein bisschen testen wollen auf seine Reaktionsfähigkeit?
Ja, man könnte jetzt die Boshaftigkeit des Schicksals bezeichnen. Und er ist ja auch ganz unzufrieden, als er das entdeckt. Es ist ja nicht so, dass dieser Fall zunächst mal eine asiatische Dimension hat. Es geht ja um einen englischen Schauspieler und es geht um dessen deutschen Synchronsprecher. Aber er ergibt sich eben diese Konfrontation oder Auseinandersetzung mit dem Bubishi. Das ist so ein altes chinesisches Buch, das nach Japan, nach Okinawa sozusagen wanderte und erst aber in den 30er Jahren publiziert wurde und in dem eben diese ganz spezielle Technik auch einer verzögerten Tötung beschrieben wird. Und ja, Cheng ist gezwungen, sich mit diesem Bubishi-Buch und mit diesen Techniken auseinanderzusetzen. Er tut das durchaus auf eine ironische Weise, aber er ist auch, er muss es zugeben, durchaus auch fasziniert. fasziniert von dem, was er dabei entdeckt. Also vor allem diese multiple Komplikation, bei der Organe angegriffen werden, um ein ganz anderes Organ zu schädigen, all diese Sachen, mit denen er sich hier auseinandersetzen muss. Er wird allerdings hier ganz stark unterstützt von seiner Sekretärin, der Frau Wolf, die ihm sozusagen all diese Dinge zubereitet, damit er auch gleich weiß, worauf er achten muss.
Ja, Frau Wolf ist auch neu in diesem Roman. Er hat jetzt eine Sekretärin, die ihn von ferne oder von zu Hause aus steuert, könnte man sagen, oder?
Ja, bei ihm ist ja auch immer diese Schizophrenie gegeben, dass er sich selbst eben als Nesthocker bezeichnet, dass er jemand ist, der sich eigentlich ungern bewegt und gleichzeitig in all diesen Romanen eigentlich immer wieder andere Orte aufsuchen muss. Also das ärgert ihn einerseits, aber diese Aufträge zwingen ihn dazu. Und ja, die Heimatstation, das Hauptquartier, das wird eben von dieser Frau Wolf besetzt, wo es mir auch wieder ganz wichtig war, so eine Nebenfigur oder scheinbare Nebenfigur mit aller Detailliebe dem Leser zu offerieren.
Ja, er muss immer wieder andere Orte aufsuchen. Er muss im Grunde in die Welt hinaus, in verschiedene Länder. Er ist überall unterwegs. Trotzdem habe ich mich gefragt, Herr Steinfest, haben Sie vielleicht doch persönlich ein Faible auch fürs Asiatische? Denn ich erinnere mich, dass in dem Roman Der Allesforscher die Geschichte auch ihren Ausgang nahm bei einem explodierenden Wal, just in Taiwan.
Dass tatsächlich ein solcher mitten im Straßenverkehr explodierte, das war eben in Taiwan. Also ich musste das übernehmen. Es war jetzt nicht in dem Sinn eine Entscheidung für das Asiatische, sondern eine Entscheidung für einen Ort, an dem das tatsächlich geschehen ist. Aber ich will gern zugeben, dass ich viel stärker als meine Hauptfigur Cheng hier Bezüge habe, die auch damit zusammenhängen, dass ich als Kind und Jugendlicher ein begeisterter Judoka war und mich also auch sehr wohl mit Kultur und Philosophie, die eben auch mit dem Judo zusammenhängen, beschäftigt habe. Und bevor ich den Cheng eigentlich entwickelt habe, war ich ein halbes Jahr in China. Das war also noch 1989, kurz nach den Tiananmen-Unruhen. Und also ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Stück weit das Auseinandersetzung mit diesem Land, mit der Kultur, auch zu dieser Figur geführt hat, die dann aber ihrerseits hier eben eine starke Ablehnung dessen praktiziert, was sie ja gar nicht eben als die eigene Kultur empfindet.
Also Ihr Cheng lehnt das Chinesische ab. Sie haben es ihm so schön zugeschrieben und angedichtet im Grunde auch. Er selber kann aber gar nichts damit anfangen. Ist das nicht ein bisschen verschwendete Arbeitskraft aus Autorensicht?
Nein.
Nein?
Ich muss die Dinge ja, ich sag mal so, ich bringe das gerne in Vergleich mit der Malerei. Bevor ich sozusagen in die Abstraktion gehe, muss ich zuerst einmal den Gegenstand beherrschen. Bevor ich darauf verzichte, einen Baum zu zeichnen, muss ich ihn zuerst einmal gezeichnet haben. Also dazu gehört eben auch, eine Figur zu entwickeln, deren Ablehnung ich ja auch begreifen muss. Ja? Also als ich mit dieser Figur angefangen habe, hat mich ja das Dilemma ja vor allem beschäftigt, dass jemand hier ständig für jemand gehalten wird, der er nicht ist und als der er sich nicht empfindet.
Markus Cheng ist jetzt 56 Jahre alt. Das ist ja eigentlich noch kein Alter. Wird er denn weitere Fälle zu bearbeiten haben oder ist sein neuer Fall nun wirklich sein letzter, sein allerletzter Fall?
Naja, also garantieren kann ich für gar nichts. Ich könnte mir vorstellen, also eine Idee, die mir so kam, auch in, jetzt schon in den Gesprächen mit dem Lesepublikum, dass vielleicht es mal einen Roman geben wird, in dem die Frau Wolf die Hauptrolle spielt. Die Frau Wolf ist ja am Ende des Romans, übernimmt sie ja die Detektei, es kommt zu einem Rollenwechsel und Cheng wird ihr Sekretär. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht einen Wolf-Roman gibt, in dem Cheng eine Nebenfigur spielt. Möglicherweise wäre aber sogar die Nebenfigur eine Möglichkeit, gewisse Aspekte dieser Figur, die ich in 5 Romanen nicht hervorgekehrt habe, in diesem Fall vielleicht über die Nebenfigur doch noch merkbar zu machen.
Da bin ich gespannt und freue mich drauf. Danke, Heinrich Steinfest, für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Wir sprachen über Ihren neuen Roman, der heißt Der schlaflose Cheng. Erschienen ist er im Piper Verlag. Thank you.
Science Fiction ist gut für die chinesische Jugend, findet die Kommunistische Partei in Peking. Während der Kulturrevolution war Science Fiction noch schlecht für die Jugend und deshalb verboten. Jetzt aber strebt China hinaus in den Weltraum, hat gerade die Rückseite des Mondes erforscht und setzt auch Hiniden ein paar Projekte aufs Gleis, die geradezu fantastisch anmuten. Etwa das Netz aus Überwachungskameras in vielen Städten, die Gesichter erkennen können. Oder das Projekt Citizen Score, das die Kreditwürdigkeit und das soziale Verhalten eines jeden Bürgers erfasst. Dafür braucht es wissenschaftlichen Nachwuchs, der per Science Fiction für die technischen Pläne der Regierung begeistert werden soll. Den größten Erfolg hat seit Jahren Xi Xin Liu. Seine Trisolaris-Trilogie war ein Weltbestseller. Jetzt legt sein Verlag mit Die wandernde Erde nach, mit 11 Erzählungen. Stefan Mesch hat sie gelesen und erkennt natürlich auch Liu's berühmte Trilogie.
Bekannt wurde Cixin Liu mit seiner Trisolaris-Trilogie, ein Milliarden-Jahre-Epos über einen Planeten, der von 3 Sonnen zugleich angezogen wird. Weil sich die Umweltbedingungen dort viel zu rasch und zu brutal ändern, wollen die Bewohner auf die Erde umsiedeln. Doch die Reise zu uns dauert Jahrhunderte. Deshalb bleibt der Menschheit genug Zeit, die Invasionspläne zu entdecken und zu kontern. Sie setzt auf Forschung und auf Aufrüstung. Lus 11 Novellen in Die wandernde Erde spielen nun ganz ähnliche Invasions- und Weltrettungsszenarien durch. Techniklastig, faktensatt, oft nüchtern und von ganz weit oben erzählt. Erzählstimmen, die zu oft klingen wie Physik- oder Astronomieunterricht. Zwischen Figuren, die, wenn sie auf Aliens treffen, am liebsten erstmal lange, ruhige Gespräche führen wollen über Themen wie Gravitation in Raumkapseln. Wenn eine Sonne stirbt, erklärt uns zum Beispiel ein technikhöriger Erzähler in der Titelnovelle Die wandernde Erde, wird sie zum roten Riesen. Die Sonne verliert Leuchtkraft, dehnt sich aus und verschlingt oft ihre Planeten. Auch die Erde ist in Gefahr. Die Menschheit baut sich daher 10.000 gebirgshohe Triebwerke für eine 2.500 Jahre lange Reise ins nächste Sonnensystem, während die Erdoberfläche verkohlt und vereist. Das Ganze dauert schlappe 400 Jahre. Wer jetzt fragt, stopp, wie konnte sich die ganze Menschheit auf einen solchen Plan einigen, 400 Jahre lang am selben Strang ziehen und was bedeutet das für den Alltag einzelner Figuren, der ist hier falsch. Denn soziale, politische und ethische Konflikte interessieren weder Autor Cixin Liu noch seine Helden. Wer aber fragt, Moment, die Erdoberfläche verkohlt und vereist? Wann? Zugleich? Der findet hier viele Männer, die solche Fragen ebenfalls faszinierend finden und noch mehr Männer, die darauf lange, langatmige Antwort geben.
Der Erdantrieb hat nicht so viel Kraft, wie du vielleicht meinst. Er kann die Erde zwar langsam beschleunigen, aber er kann sie nicht auf einen Schlag aus ihrem Sonnenorbit lösen. Bevor wir die Sonne verlassen können, müssen wir sie noch 15 Mal umkreisen. Während dieser Umrundungen nimmt die Erde Geschwindigkeit auf. Im Moment bewegen wir uns noch auf einer fast kreisförmigen Umlaufbahn um die Sonne, aber je schneller die Erde wird, desto flacher wird die Ellipse. Gleichzeitig rückt die Sonne immer stärker an den Ellipsenrand. Natürlich wird es ganz schön kalt. Moment, fragt der Junge, am sonnenfernsten Punkt wird es kälter, klar. Aber laut den Gesetzen der Orbitaldynamik müsste die Entfernung zur Sonne am sonnennächsten Punkt doch konstant bleiben. Wieso wird es dann wärmer?
Das Genre harte Science-Fiction, Hard Sci-Fi, liebt zwei Fragen. Was ist wissenschaftlich möglich? Und was bedeutet das, sozial, psychologisch, für unser Weltbild? Aus wissenschaftliche geht Cixin Liu textreich bis geschwätzig ein. Die zweite Frage aber nach Psyche und Miteinander ist die meist enttäuschend egal. Er schreibt Novellen von, für und mit Männern, die, falls sie ein schwarzes Loch finden, erstmal laut rufen, Moment, das sollte nicht Loch heißen, sondern supermassereicher schwerer Körper. All seine Figuren bewundern Ingenieurskunst, Durchhaltevermögen und wissenschaftliche Ambitionen. Für Ethik und Kultur aber fehlen ihnen Verständnis, Zeit und Muße.
Ein Großteil des Unterrichts behandelte ingenieurwissenschaftliche Themen. Fächer wie Kunst und Philosophie waren auf ein Minimum reduziert, nachdem die Menschheit einfach nicht mehr die Muße dafür hatte. Wir lebten in einer geschäftigen Zeit. Die Arbeit war schier unendlich. Interessanterweise waren weltweit auch alle Religionen spurlos von der Bildfläche verschwunden. Die Menschen hatten endlich begriffen, dass selbst wenn es wirklich einen Gott geben sollte, er ein ziemliches Arschloch sein musste.
2019 wurde die titelgebende Novelle »Die wandernde Erde« verfilmt und zum Kinoblockbuster. Der Film zeigt Zerstörungsorgien wie in Roland Emmerichs Militär- und Katastrophenkino. Ein gestriger Film voll Heldentod und Luftschleusen, die sich in allerletzter Sekunde schließen, wie im Bruce Willis-Kracher Armageddon oder in James Camerons Aliens. Humor fehlt in Cichin-Lus Novellen. Doch wie bei Roland Emmerich bleibt viel Raum für genussvoll und detailliert beschriebene Vernichtung. In Lus Novelle Fluch 5.0 etwa zeigt eine kalte, schadenfrohe Erzählstimme, wie ein Computervirus selbstfahrende Autos kapert.
Der Virus hatte inzwischen so gut wie alle Fahrzeuge der Stadt unter seiner Kontrolle. Millionen von Autos rasten im Zickzackkurs durch die Stadt wie Partikel, die in Brownsche Teilchenbewegung versetzt worden waren. Was auf den ersten Blick recht chaotisch aussah, folgte rigoros optimierten und choreografierten Mustern. Jedes infizierte Fahrzeug war instruiert, so viele Fußgänger wie möglich zu überfahren. Auf dem Wuyi-Platz hatten mehrere tausend Autos eine große Zahl verstörter Opfer umschlossen. Auf Kommando rasten sie alle gleichzeitig in die Menge. Zehntausende Menschen waren mit einem Schlag tot. Dann warfen sich die Autos gegen die jeweils am nächsten gelegenen Gebäude.
Im Film Westworld zeigte Michael Crichton schon 1973 einen Freizeitpark, in dem Roboter plötzlich Gäste töten. 40 Minuten lang dozieren Männer zur Kybernetik und allen technischen Details des Parks und 40 weitere Minuten geht es dann nur noch um Flucht, Vernichtung, nacktes Überleben. Auch die Novellen Cichin-Lus bauen solche Was-wäre-wenn-Erzählwelten und reißen sie, nachdem alle Physik erklärt wurde, plump wieder ein. Lapidare Halbsätze wie »Alle Religionen verschwinden spurlos« umgehen die interessanteste Frage, nämlich wie fühlt sich eine globale technische Veränderung an für verschiedene soziale Schichten, Nationen und Figuren? Und welche sozialen Veränderungen zieht sie nach sich? Über China lernt man dabei wenig. Eine Handvoll chinesischer Figuren und Ortsnamen verrät kaum etwas über die Geschichte des Landes oder spezifisch chinesische Perspektiven auf Forschung und Militär. Die Verfilmung von Die wandernde Erde zeigt wenigstens markante Bilder. Etwa Shanghai als Ice Canyon. Und einen emotionaleren Helden, der erst die Erde rettet und sich dann trotzdem weiterhin als einfacher Arbeiter und Lkw-Fahrer am wohlsten fühlt. Auch Cichin Lu kommt aus einfacheren Verhältnissen. Seine Eltern waren Minenarbeiter, er selbst ist Computertechniker von Beruf und in literarischen Dingen Autodidakt. Amateurhaft wirkt Die wandernde Erde jedoch nicht. Die 11 Katastrophen- und Bedrohungsmodelle, alle recht ähnlich angelegt, lassen sich leicht als Parabel zu Klimawandel und globalen Verteilungskämpfen lesen. Wer nichts weiß über experimentelle Physik, wird vieles originell finden. Zum Beispiel einen Vernichtungskrieg zwischen hochintelligenten Ameisen und ebenso hochintelligenten Sauriern. Doch Figurentiefe und soziale Nuancen fehlen. Cichin Lu liebt es, Physik zu erklären, indem er ganze Planeten aufeinander krachen lässt. Zerstörungsunterricht. Sarkastisch, distanziert, von oben herab.
Stefan Mesch besprach Die wandernde Erde, die neuen Erzählungen von Cichin Liu. Karin Betz, Johannes Fiederling und Marc Herrmann haben sie aus dem Chinesischen übersetzt. Drei Übersetzer, kein Wunder, denn der Band ist fast 700 Seiten stark. Erschienen ist er, wie auch alle anderen Bücher von Liu, im Heine Verlag. Gleich ist es 18 Uhr. Zum Ende der Sendung nenne ich Ihnen jetzt nochmal die 6 neuen Bücher, die wir heute besprochen haben. Das waren Der gute Sohn, der neue Thriller von der Koreanerin Jong Yu-jong, erschienen im Unionsverlag. Yoko Ogawas modernes Märchen, Augenblicke in Bernstein, Liebeskind Verlag. Ryu Murakamis Doppelroman In Liebe, dein Vaterland, Septime Verlag. Der literarische Streifzug durch Kanazawa, die japanische Stadt Kanazawa, von Harald Meyer, Judizium Verlag. Der schlaflose Cheng, der neue Cheng-Krimi von Heinrich Steinfest aus dem Piper Verlag. Und zum Schluss Die wandernde Erde, neue Science-Fiction-Stories von dem Chinesen Cixin Liu, Heine Verlag. Die Musik in dieser Sendung kam vom Album Ming Principle von der gleichnamigen Band. Alle Buchtitel und Rezensionen finden Sie wie immer auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR2-App. Jetzt hören Sie hier die Nachrichten und um 20 nach 6 das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir die erste Folge von Als ich im Sterben lag, ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von William Faulkner. Um die Technik kümmerte sich heute Doro Vossen. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.